Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag und ich begrüße Sie aus dem Essener Grillo-Theater. Am Montag, da beginnt die UNO-Klimakonferenz in Madrid. Aber bis dahin, da haben Landwirte in Berlin gegen Umweltschutz demonstriert. Da haben wir beim Black Friday geshoppt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da hat die Bundesregierung einen Klimabericht vorgelegt, der auch für Deutschland ziemlich düster aussieht. Und an jedem Freitag, da demonstrieren dagegen junge Menschen, vorwiegend junge Menschen. Und denen wird dann Hypermoral vorgeworfen. Ich freue mich sehr über unsere Gäste hier in der Lesart heute. Zum einen ist Michael Kopatz hier. Er hat das Buch geschrieben, Schluss mit der Ökomoral, wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken. Guten Tag.
Hallöchen.
Dieser Titel, Schluss mit der Ökomoral, das klingt ja so ein bisschen nach FDP. Sie sind aber für die Grünen zum Beispiel im Stadtrat in Osnabrück. Sie sind seit 2 Jahrzehnten schon, wenn ich das richtig nachgerechnet habe, wissenschaftlicher Projektleiter am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Was stört ausgerechnet Sie an Ökomoral?
Also mir stört eigentlich gar nichts daran, weil ohne moralische Vorstellungen gäbe es überhaupt gar keine Bereitschaft zum Klimaschutz. Aber Moral kann auch echt anstrengend sein, wie zum Beispiel mein Kollege mit seinem neuen Carbon-Fahrrad zur Arbeit fuhr. Und dann kam ja ein anderer Kollege aus der Abteilung für Stoffströme und Materialien auf ihn zu und sagte, ist überhaupt klar, was für ein riesiger ökologischer Rucksack Carbon hat? Ja, und dann hat er ihm gleich den Spaß verdorben mit seinem tollen Fahrrad und dabei völlig vergessen, dass der Kollege immerhin mit dem Fahrrad gekommen ist. Ja, und die Moralisierung, das merke ich auch ständig in meinem Alltag, dass von mir erwartet, dass ich 100%ig alles richtig mache. Das vergiftet manchmal das Klima und am Ende haben wir viel Vorwürfe gegenseitig im Raum, aber es kommt nichts in Bewegung.
Und deswegen Schluss mit dieser Ökomoral.
Deswegen sage ich, die Verhältnisse müssen sich verändern, dann verändert sich auch Verhalten. Ja. Mit der Moralisierung kommen wir nicht weiter.
Ebenfalls zu Gast ist Alexander Repening. Er hat das Buch geschrieben, Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft, zusammen mit Luisa Neubauer. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie argumentieren in Ihrem Buch ja selten offen moralisch, aber es steckt trotzdem eine Menge Vorwurf drin, nämlich gegen alle, die älter sind als Sie. Sie sind 1989 geboren. Herr Kopatz, der ist 18 Jahre älter als Sie, habe ich ausgerechnet. Sind Sie ein Ökomoralist?
Ich würde mich nicht als Ökomoralist bezeichnen, aber ich bin schon der Meinung, dass die Fragen, mit denen wir zu tun haben angesichts der Klimakrise, auch moralische Fragen sind und wir sie auch als solche diskutieren müssen. Und ich würde sehr gerne auch nochmal auf den Begriff der Ökomoral zu sprechen kommen, dann im Laufe des
Kommen wir.
Weil ich das Gefühl habe, die Grundthese ist sehr ähnlich zu der, die wir auch im Buch versuchen zu machen, zu sagen, die Verhältnisse müssen sich ändern, damit sich Verhalten ändert oder ändern kann in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. Aber trotzdem brauchen wir moralische Diskussionen darüber, was zu tun ist.
Und ebenfalls zu Gast ist Jens Dirksen, das ist der Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner der Lesart und diese Lesart, die wird veranstaltet vom Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust. Guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Bei Ihnen weiß ich jetzt gar nicht, welcher Geburtsjahrgang sind Sie?
64.
64. Also wie moralisch haben Sie diese Bücher gelesen?
Ja, das Verblüffende ist ja, dass bei Herrn Kopatz draufsteht, Schluss mit der Ökomoral und dann sind doch sehr viele kleinteilige Tipps, wie man sich ökologisch korrekt verhält, enthalten. Und ich muss gestehen, ich stimme eigentlich beiden zu, dass wir ohne Moral als Letztbegründung sowieso nicht auskommen. Bei dem Buch von Herrn Repening und Luisa Neubauer, da habe ich mich nur halb angesprochen gefühlt, weil ja da polemisiert wird gegen die Generation, gegen die 68er, die die Freiheit für sich entdeckt haben und dabei ziemlich viel Ressourcen verbraucht haben. Ich als 64er bin eher so dazwischen. Die erste politische Nachricht, mit der ich konfrontiert war, war der Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt. Da habe ich meine Eltern ganz aufgeregt gefragt, ob jetzt was ganz Schlimmes passiert. Und danach begann die Zeit der Arbeitslosigkeit, kam die erste und die zweite Ölkrise. Und mit diesem Wohlstand, mit dem ich aufgewachsen bin, war gleichzeitig immer der Gedanke verbunden, dass das alles sehr gefährdet ist und sehr viel Ungerechtigkeit in der Welt verursacht.
Das heißt, wenn ich ganz knapp zusammenfasse, Sie fühlen sich ein bisschen ungerecht behandelt von diesem Buch.
Ich fühle mich halb nicht gemeint.
Halb nicht gemeint. Herr Repening, wie sieht das aus? Sie schlagen ja ziemlich zu gegen diese Generation. Sie schreiben, Sie selber, wie gesagt, Jahrgang 89, seien die erste Generation, für die Zukunft kein Versprechen mehr ist. Und daran sind die ganzen schuld, die nicht getan haben, was zu tun war.
Ja, wir sagen, dass Zukunft für uns kein Versprechen mehr ist, weil seit Ende der 80er Jahre, seitdem ich auf der Welt bin, im Grunde schon früher alles das, was wir heute über die Klimakrise wissen, auch schon bekannt war, in weiten Teilen zumindest. Und insofern ist das der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen ganz stark jetzt den Rest unseres Lebens mit den Konsequenzen leben, die im Laufe der letzten 30 Jahre verursacht wurden, zu denen wir in dieser Zeit wenig beigetragen haben. Natürlich sind wir auch Teil dieser Gesellschaft und das ist der Grund, warum wir so darüber sprechen und auch im Vergleich.
Das heißt, Ihr Vorwurf ist, liebe Eltern, ihr wart untätig?
Wir sagen nicht, ihr wart untätig. Wir sprechen auch darüber, dass viel getan wurde und versucht wurde. Wir vergleichen es mit dem ersten Schritt auf einem Marathon. Und wir sind einfach, wenn man sich sozusagen die gesellschaftliche Situation anschaut, mit Blick auf die Pariser Klimaziele zum Beispiel, sind wir einfach so weit davon entfernt, sie zu erreichen mit dem gegenwärtigen Pfad. Und in diesem Zusammenhang sagen wir, ja, es wurde viel getan, es wurde viel versucht, aber es ist eben bei Weitem nicht so erfolgreich gewesen, wie es hätte sein müssen, um eine nachhaltige gesellschaftliche Struktur zu schaffen, in der wir leben.
Glauben Sie, dass Sie trotzdem mit diesem Buch, obwohl Sie jetzt gerade schon so ein bisschen relativieren und auch im Buch tun Sie das ja, dass Sie Menschen, die gegen sauren Regen gekämpft haben, gegen Waldsterben gekämpft haben, dass Sie die mit so einem Buch erreichen können?
Also es wurde ja gerade gesagt, dass wir polemisieren und ich würde nicht sagen, dass unser Anliegen war, zu polemisieren und wir nennen das Waldsterben zum Beispiel auch als einen Grund, wo tatsächlich der gesellschaftliche Aufschrei erfolgreich dafür Regelungen gesorgt hat, die dann einen Unterschied gemacht haben, die das Waldsterben auch weitgehend stoppen konnten. Heute erleben wir wieder ein Waldsterben. Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Aufschrei, was das angeht. Aber uns geht es schon darum, die Dinge beim Namen zu nennen, sag ich mal. Also wir gucken uns die Situation an und stellen fest, auch von der wissenschaftlichen Seite her, daran kann es nicht gelegen haben. Es sind irgendwie andere Dimensionen, die da eine Rolle spielen.
Wissen nicht unbedingt dazu führt, dass man auch handelt. Das wird in beiden Büchern deutlich. Da kommen wir auch noch drauf. Ich bin jetzt am Anfang so ein bisschen bei der Sprache und bei der Rhetorik, weil das schon in meinen Ohren teilweise fast ein bisschen pathetisch daherkommt, muss ich sagen, was vielleicht auch völlig in Ordnung ist irgendwie in jungen Jahren. Aber wenn schon der erste Satz lautet, was tun, wenn man mitten in der größten Krise der Menschheit steckt und niemand handelt, dann ist das schon sehr pauschal. Bei Ihnen, Herr Kopatz, habe ich eigentlich gar nicht mit viel Pathetik gerechnet und dann beginnen Sie Ihr Buch ausgerechnet mit 10 Geboten zur Ökoerlösung. Stimmen all die Vorwürfe, handelt es sich hier eigentlich irgendwie so eine Art Klimareligion, Ökoerlösung im Ernst?
Ja gut, das sagen ja schon einige, dass Umweltpolitik für manche eine Ersatzreligion ist, wenn man das so sehen will. Ich würde mal sagen, es ist das, was wir tun müssen im Interesse der zukünftigen Generationen. Es ist der verfassungsmäßige Auftrag aus Artikel 2, nicht, dass wir die Freiheitsrechte der nächsten Generation bewahren müssen. Insofern hat das nichts mit Religion zu tun, sondern man ist ein guter, liberaler Demokrat, wenn man das tut.
Warum dann diese Rhetorik?
Nun, der erste Arbeitstitel war "Und erlöse den Konsumenten".
Okay, es geht noch dicker.
Und daher kam das dann mit den 10 Geboten. Das klang dann ganz nett und dann haben den Leuten die 10 Gebote so gut gefallen, da habe ich sie einfach drin gelassen. Die sind ja sehr moralisch und schon fast das Gegenteil vor Schluss mit der Ökomoral, wobei halt da auch das Plädoyer drin ist, halt systemisch zu verändern. Also es geht nicht darum, was wir jetzt seit jahrzehntelang kommuniziert haben, auch vom Wuppertal-Institut, jeder Einzelne von uns muss das Richtige tun, bitte, das könnt ihr weitermachen, das ist gut und richtig, aber viel wichtiger ist, dass jeder von uns daran mitwirkt, dass die Verhältnisse sich verändern. Und wie bewirke ich, dass die Verhältnisse sich verändern? Ja, indem ich demonstrieren gehe, Petitionen unterschreibe, Politiker anspreche, indem ich politischer werde. Und genau das macht Friday for Future, der wird eine junge Bewegung, wird politisch. Ja, und das finde ich gerade das Faszinierende daran, dass die hier wirklich für systemische Veränderungen kämpfen.
Ich habe es gerade nur noch mal aufgeschlagen, damit wir wissen, von was für Geboten wir reden. Einfach ein paar kurz nennen. Ja? Kämpfe nicht für deinen Garten, kämpfe für alle Gärten. Oder Gebot 3, du sollst Politiker ehren. Doch ein bisschen überraschend. Gebot 5.
Why not?
Du rettest die Welt nicht durch den Kauf von Bioprodukten oder persönlichen Verzicht. So, das ist so diese Rhetorik. Herr Dirksen, Sie wollen...
Ich habe das schon in nicht unerheblichen Teilen ironisch gelesen, zumindest als Sprechen mit verstellter Stimme, das so ein bisschen mit Augenzwinkern daherkommt. Ich meine, also die Überraschung an dem Satz, du sollst Politiker ehren, wird ja konterkariert von der Schlussaussage, unterstütze den Verein Lobby Control. Da weiß man dann schon, dass da jemand versucht, Sachen durchaus differenziert zu sehen. Also ich fand diese 10 Gebote am Anfang sehr hilfreich, weil da ist dann die Richtung vorgegeben, in die es losgeht. Und also diese 10 Gebote ziehen sozusagen den Rahmen auf für das, was dann folgt. Und das fand ich ganz sinnig. Und auch, wie gesagt, ich habe das nur mit Augenzwinkern gelesen.
Ja, das ist auch eindeutig so, ja. Eine Sache, die Ihnen bei den Worten auch fehlt, das ist die Zeit. Es würde viel zu selten über die Zeit geredet. Und Sie schreiben dann an einer Stelle, bei der Klimakrise wird die Dringlichkeit von Geophysik diktiert. Das klingt, wenn ich jetzt mal ganz böse bin, so ein bisschen wie die Rhetorik von Angela Merkel, wenn sie von der Alternativlosigkeit ihrer Politik spricht.
Also ich finde es eine gute Steilvorlage. Wir beziehen uns tatsächlich konkret auf die Alternativlosigkeit in dem Buch oder diese Erzählung davon. In dem Fall ist es ja tatsächlich einfach so, dass mit dem Klima kann man nicht verhandeln. Man kann nicht, das meinen wir mit Geophysik. Es gibt einfach planetare Grenzen, die stecken den Rahmen dessen, was unser Handeln leiten sollte. Und das tun wir nicht. Wir richten uns nicht danach. Wir behandeln es wie ein jegliches anderes politisches Problem zurzeit, wo immer die Suche nach Kompromissen oder einen Konflikt befrieden kann vielleicht oder unterschiedliche Interessen vereinen kann. Und mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln. Deswegen steckt es den Rahmen und jetzt, es ist eine andere
Vorsicht. Damit machen Sie sich selber rhetorisch zum Vertreter des Klimas. Und das heißt, mit mir kann man nicht verhandeln. Sehe ich das richtig?
Worüber wir verhandeln sollten, sind die Fragen, wie können wir diese Klimakrise angemessen angehen? Und natürlich braucht es dafür kontextbezogene Lösungsansätze, es braucht Diskussionen darüber, was die richtigen Ansätze sind. Aber dass die Geophysik eine Realität ist und dass sie den Rahmen unseres Handelns steckt, darüber müssen wir ja nicht diskutieren.
Ich frage das deswegen jetzt so böse, weil ein Vorwurf gegen zum Beispiel Fridays for Future ist und ist wahrscheinlich auch schon von vielen gegen dieses Buch erhoben worden, dass es im Kern eigentlich nicht demokratisch ist, zu sagen, hier kann man nicht mehr verhandeln, das muss so umgesetzt werden.
Die Bundesregierung hat sich ja selber dazu verpflichtet, das 1,5-Tonnen-Ziel zu erreichen. Wir haben in Paris bei den Klimaverhandlungen haben wir uns verpflichtet, -90%. So, also das ist das, was auf dem Tisch liegt. Die offiziellen Ziele der Bundesregierung sind zum Beispiel im Verkehrsbereich bis 2030 -40%. Also nur in unseren eigenen Maßstäben müssen wir uns mal messen lassen. Und da scheitern wir gerade grandios. Also im Verkehrsbereich ist CO2 in den letzten 10 Jahren gestiegen. Und da muss man einfach mal sagen, was Phase ist. Und das vermisse ich jetzt gerade bei der Bundesregierung mit ihrem Klimapäckchen. Ja, 3 Cent mehr kostet für Benzin. Ja, da wird doch niemand, das ist eine Tagesschwankung, da ändert doch niemand sein Verhalten.
Ja. Jetzt, Herr Kopertz, haben Sie für Herrn Repening geantwortet, von dem ich aber schon wissen möchte. Sie haben davor gesagt, es würde behandelt wie jedes andere politische Thema, bei dem sich irgendwie Interessen vereinen lassen, Kompromisse finden lassen. Ist das nicht trotzdem zwingend notwendig in einer Demokratie, Kompromisse zu finden, Interessen zu vereinen?
Also um den Punkt geht es uns aber auch nicht. Und da stimme ich auch Herrn Kuppertz zu, dass es geht darum, tatsächlich das demokratisch getroffene Entscheidung, also das Paris-Ziel wurde vom Bundestag verabschiedet und es wurde irgendwie als Ziel erklärt. Und es sind demokratisch erwirkte Entscheidungen, um die wir hier kämpfen oder die wir einfordern. Wir bewegen uns absolut im Rahmen dessen, was aus meiner Sicht die Aufgabe einer demokratischen Regierung ist.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Dinge eigentlich längst verabschiedet sind. In beiden Büchern lese ich auch noch viele weitere Beispiele, was eigentlich sowieso im Grundgesetz steht und so weiter und so fort, woraus man eigentlich ganz viel ableisten könnte. Das heißt, was beschlossen ist, wird nicht umgesetzt und es wird auch nicht umgesetzt, was wir schon längst wissen. Seit 30 Jahren, haben Sie vorhin gesagt. Damals sprach man auch vom Treibhauseffekt. Heute hat das Ganze einen anderen Namen, aber letztlich ist es alles schon sehr lange bekannt. Und Sie schreiben einigermaßen wütend, es sei alles bekannt, es würde aber kein Gehör finden, es würde ignoriert und sogar boykottiert. Herr Kopertz, gehen Sie auch so weit? Boykottiert von der Politik?
Also im politischen Raum gibt es einige, die sich nicht selbst ernst nehmen und die Klimakrise nicht ernst nehmen. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ja. Es sind politische Beschlüsse gefasst worden, sehr weitgehende. Da gibt es ganz viele Beispiele. In dem Buch jetzt mit der Ökomoral, aber auch in dem Ausgangsbuch Schluss mit der Ökoroutine. gibt es ganz viele Beispiele. Eines ist nur die Energiewende. Ja, da hat man ja einen politischen Rahmen gesetzt, dass es sich gelohnt hat, in erneuerbare Energien zu investieren. Die Leute haben nicht aus Altruismus investiert, sondern weil es sich gelohnt hat. Politik also hat so hier die Innovationsrichtung vorgegeben. Dem Rest hat man quasi dem freien Spiel der Kräfte überlassen, der marktwirtschaftlichen Kräfte. Im Automobilbau machen wir gerade genau das Gleiche. Wir geben Standards vor in der Europäischen Union, wie viel CO2 die Fahrzeuge emittieren dürfen. Und dieser Standard wird immer weiter verschärft, bis auf 60 Gramm im Jahr 2030. Ist jetzt schon beschlossen. Auch hier gilt, wie die Automobilindustrie dieses Ziel erreicht, das überlassen wir, also ich sag's mal mit Christian Lindner, das überlassen wir den Profis. Ja, wir sagen nur, das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und das ist erstmal beeindruckend, dass Politik diese Beschlüsse gefasst hat. Also diese Vorgabe für Pkw, das war also gegen erbitterten Widerstand der Branche. Und trotzdem hat man es gemacht. Deswegen halte ich auch nichts von Politiker-Bashing. Zugleich müssen wir aber auch wahrnehmen, dass es nicht schnell genug geht und dass man nicht mutig genug ist, wie man jetzt bei dem Klimapäckchen sehen kann. Da hätte ich mir wirklich mehr erhofft nach dem politischen Protest von Friday for Future.
Und da haben Sie eben Vorschläge, Ihr Untertitel deutet es an, wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken, dass Sie das, ja, wie erreichen wollen? Wie machen wir das, ohne ständig daran zu denken?
Die Grundidee ist, ich will die Produktion verändern und nicht den Konsumenten. Wenn ich zum Beispiel den Preis ansteigen lasse für Treibstoff, dann versuche ich ja, das Verhalten des Einzelnen so zu manipulieren, dass er dann ein anderes Auto kauft oder weniger fährt. Wenn ich dafür sorge, dass das Auto sich verändert, dass Autos zum Beispiel leichter werden und klimafreundlicher, dann wird das Produkt, was man sich kaufen kann, ändert sich. Ich möchte also dafür sorgen, dass die ganzen Waren, die man im Supermarkt kaufen kann, dass die sich verändern und dass wir uns gar keine großen Gedanken darüber machen müssen, das Richtige zu kaufen.
So eine ähnliche Idee
Beispiele, dass das geht.
So eine ähnliche Idee hatten die Grünen vor langer Zeit und haben das Dosenpfand eingeführt, das Einwegpfand, in der Hoffnung, dann würde das alles besser recycelt und würde insgesamt weniger werden. Ich habe den Eindruck, das hat eigentlich nur über die Jahrzehnte dazu geführt, dass Dosen- und Einwegflaschen salonfähig geworden sind und jetzt irgendwie als genauso umweltfreundlich gelten, weil man kann sie ja zurückbringen. Funktioniert sowas wirklich?
Legehühner haben zum Beispiel doppelt so viel Auslauffläche wie im Jahr 2003. Der Kunde hat es nicht mitbekommen. Wir können 100% Biolandbau realisieren in der Europäischen Union über die nächsten 10, 15 Jahre, wenn wir die Standards ansteigen lassen.
100%?
Ja, logisch. Bio für alle. Das wäre das Ende der Zwei-Klassen-Gesellschaft am Mittagstisch.
Also das das sagen Ihnen auch die Bauern, wenn Sie anfangen, mit denen zu diskutieren. Wenn alle sich an die Standards halten müssten, hätten Sie kein Problem mit dem Markt.
Also ich habe in dieser Woche Bauern nach Berlin fahren sehen, die dagegen demonstriert haben, dass sie das Trinkwasser in Deutschland so schützen sollen, wie es in der ganzen EU vorgeschrieben ist. Da scheinen ja Standards für alle nicht etwas zu sein, womit die Produzenten einverstanden sind.
Ja, das ist jetzt ein seltsamer Reflex, muss ich sagen,
ja?
Der Landwirte.
Aber ach so, ich dachte von mir.
Dass sie sich da, ja, die stehen extrem unter Druck. Die stehen im starken Wettbewerb, auch sag mal, mit industriellen Produzenten. Aber was ich merke in Gesprächen mit konventionellen Landwirten, die sagen eigentlich immer, wenn die Konkurrenten in Frankreich und Holland die gleichen Vorgaben haben, dann ist das für mich kein Problem. Der europäische Markt ist jetzt ja noch geschützt. Deswegen müssen ja hier alle Produkte, die eingeführt werden, auch Lebensmittel, unsere Standards einhalten. Deswegen sind auch solche Abkommen wie Mercosur oder TTIP, wie sie geplant haben, die unterwandern ja genau die hohen Standards, die wir hier haben. Also das ist auf jeden Fall praktikabel. Aber wenn das so einfach ist, wie ich beschreibe, dann kann man sich fragen, ja, warum machen wir es denn nicht?
In der Tat.
Und die Antwort ist, ja, also Bayer und BASF, die sind jetzt von meinem Vorschlag nicht so begeistert. Die wollen ihre Ackergifte verkaufen. Und diejenigen, die agroindustriell produzieren, die sind auch nicht begeistert von meinem Vorschlag.
In Ihrem Buch schreiben Sie aber, selbst BASF hätte nichts zu verlieren bei sowas.
Weil sie mit anderen Geschäftsmodellen Geld verdienen können. Zum Beispiel mit biologischer Schädlingsbekämpfung. Die Tragödie ist aber, dass die großen Energiekonzerne ihre Geschäftsmodelle auch nicht freiwillig geändert haben, wie wir ja wissen, sondern nur gegen ihren erbitterten Widerstand. Aber auch das kam nur, weil Menschen auf die Straße gegangen sind. Das ging los mit der Anti-AKW-Bewegung.
Das heißt, verstehe ich Sie richtig, Klima retten mit Marktmechanismen?
Ja, ich bin ein Freund des Marktes. Ja, aber ich bin auch ein Freund von Standards und Limits. Ich sag mal, der freie Markt.
Darauf kommen wir noch. Mir geht es jetzt wirklich um die Marktmechanismen. Herr Repening, in Ihrem Buch habe ich den Eindruck, steht das glatte Gegenteil. Dass Marktmechanismen nicht geeignet seien, um das Klima zu retten.
Wir haben ein ganzes Kapitel, wo wir über den fossilen Kapitalismus sprechen und da geht es vor allen Dingen auch um die Marktmechanismen. Unser Buch verstehen wir als eine Suche nach Lösungen für die Klimakrise. Haben wir uns angeguckt, was die bisherigen Erfolge nach Jahrzehnten von marktbasierten Instrumenten sind. Ja, das sind genau die Jahrzehnte, in denen die Menschheit so viel CO2 ausgestoßen hat, wie in der ganzen Menschheitsgeschichte zuvor. Oder mehr als das.
Ich meinte jetzt ein Beispiel dafür, welcher Marktmechanismus hat da versagt.
Zum Beispiel der Zertifikatehandel. Also das ist
der Emissionen.
Genau, der Emissionszertifikatehandel. Davon haben wir mittlerweile 20 solcher Zertifikatehandel weltweit. Und trotzdem sind die Versprechungen, die damit einhergehen, bei Weitem nicht eingehalten worden. Die Emissionen sinken kaum in der EU. Die Gründe sind jetzt nicht unbedingt der Zertifikatehandel. In anderen Ländern sind die Ergebnisse ähnlich. Also es geht uns eher darum, nicht grundsätzlich zu sagen, dass Marktmechanismen nicht funktionieren können. Aber die Art und Weise, wie sie bisher angegangen wurden, sind sie bei Weitem nicht funktionsfähig. Und deswegen sprechen wir viel von Regulierung.
Klingt jetzt deutlich harmloser als das, was ich im Buch gelesen habe, wo ich gelesen habe, eben am Beispiel des Emissionshandels, das würde grundsätzlich in Frage stellen, ob Marktprinzipien überhaupt zur Lösung der Klimakrise geeignet seien.
Genau.
Das klingt doch deutlich radikaler.
Das ist eine der Punkte, die wir aufgreifen, nachdem wir uns das eben angeguckt haben, zu sagen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass das ausreicht, diesen Weg zu gehen. Und aus meiner Sicht ist es eben, leben wir in einer Zeit, wo der Marktfundamentalismus sehr stark ausgeprägt ist und immer die Märkte beschützt werden sollen. Und entgegen zum Beispiel staatlicher Regelungen, Standards und Limits, wie es Herr Kopatz nennt. Und deswegen versuchen wir ein bisschen mit dem Mythos aufzuräumen, dass uns der Markt aus dieser Krise führen wird. Das müssen wir schon selber tun.
Also ich finde, die ganze Sache ist eigentlich viel einfacher. Das Grundprinzip der Marktwirtschaft ist die Profitmaximierung. Das ist das, was den Planeten an den Rand der Katastrophe gebracht hat.
Stimme ich zu.
Da stimmen Sie zu. Nach diesem Einwurf, Herr Repening, stimmt dann also das, was Ihnen von wirtschaftskonservativer Seite vorgeworfen wird, dass Sie eigentlich Marktwirtschaft als solche abschaffen wollen und eigentlich so eine Art gelenkten Markt wollen? Böse zugespitzt, eine Planwirtschaft heißt es dann immer gleich?
Ich bin kein Freund von diesem Entweder-Oder-Denken, was dann sozusagen sofort aufgemacht wird. Und darin steckt ja auch der Vorwurf von Ideologie oder von pauschalen Forderung, Dinge abschaffen zu wollen. Wir beschäftigen uns mit der Frage von Lösungen. Wir gucken uns an, was die letzten Jahrzehnte gemacht wurde. Und es ist offensichtlich, dass das, was gemacht wurde, im Moment mehr Teil des Problems als der Lösung ist. Zumindest was die Bilanz angeht, dieser Ansätze. Und deswegen geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, die Marktwirtschaft muss abgeschafft werden, sondern mir geht es darum zu sagen, wir müssen eine Lösung für die Klimakrise finden. Und das, was die Marktwirtschaft bisher dazu beigetragen hat, ist, den Planeten an den Rand des Kollaps zu bringen. Und wir müssen innerhalb des Systems, in dem wir gerade sind, agieren. Aber es gibt wenig Anzeichen dafür, dass Profitmaximierung als Prinzip mit einem nachhaltigen Leben auf diesem Planeten vereinbar ist.
Durch den Kniff, Herr Kopatz, von Limits und Standards, das sind zwei ganz wichtige Worte in Ihrem Buch, hoffen Sie, den Gewinnmaximierungsdrang doch benutzen zu können, um zu einem Umdenken zu kommen. Wie soll das funktionieren?
Ja, ist doch ganz einfach, wenn man
schon wieder.
Das ist ja das Faszinierende. Viele Dinge sind ganz einfach. Ich habe in der Öko-Routine und in dem Buch habe ich ganz viele einfache Vorschläge, über die wird aber nicht gesprochen. Ja, vielleicht ist das Problem, weil sie so einfach sind. Stattdessen reden wir jetzt über CO2-Handel für Haushalte quasi, wo Gaslieferanten miteinander CO2-Handel betreiben sollen. Das ist super kompliziert, das ist administrativ extrem komplex umzusetzen, ja. Zeitverschwendung. Da hätten wir einfach die Ökosteuer anheben können, hätten wir den gleichen Effekt gehabt für, sag mal, wenig Aufwand. Aber weil man ja um Gottes Willen keine Steuer einführen will, versucht man jetzt von hinten durch die Brust ins Auge was zu installieren. Entschuldigung, ich habe mich kurz aufgeregt.
Limits und Standards.
Der freie Markt funktioniert nicht ohne Regulierung. Nicht? Der freie Markt neigt dazu, zum Beispiel zur Monopolbildung. Nicht? Das muss jeder Liberale schon mal anerkennen. Also müssen wir den Markt regeln. Jeder von uns hat Ideen und ist kreativ. Und Unternehmer setzen ihre Ideen und Innovationen ein, zum Beispiel um Produkte effizienter herzustellen. Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Es muss die Frage Innovation, wofür? Ja, Innovation für die bessere Steuerung der Bahn oder für bessere Bahnen oder bessere Nahverkehrssysteme oder für Elektromobilität oder für erneuerbare Energien, all das brauchen wir ja. Ja, das heißt, ich will die Marktakteure, die will ich loslaufen lassen und dann sollen die halt zum Beispiel um die beste Windkraftanlage, nicht darum sollen die sich dann den Kopf zerbrechen und darum in diese Richtung Innovation entwickeln. Und das können wir bei Windkraft wunderbar sehen. Man kann an einem Standort produzieren die heute 10-mal so viel Strom wie vor 15 Jahren, weil die Anlagen einfach besser geworden sind.
Davon hat die doch in der Vergangenheit keiner abgehalten. Warum ist das nicht schon passiert, wenn es so einfach ist?
Ja, bei der Windkraft ist es ja passiert.
Und in vielen anderen Bereichen nicht.
Ja, weil man da den Rahmen bisher nicht gesetzt hat. Beim Automobilbereich, wie gesagt, da gibt es diese Vorgabe jetzt bis auf 60 Gramm, aber das fängt ja gerade erst an. Da hat man so ewig lang gewartet, weil man die Branche beschützt hat. Nicht? Aber da kommt jetzt langsam was ins Laufen. Deswegen braucht man auch, wenn es nach mir ginge, keine Prämie für Elektroautos. Nicht? Durch den Standard kommt das von ganz alleine ins Werk. Viel günstiger im Übrigen.
Sie schlagen nicht nur Standards vor, sondern auch Limits. Und beim Elektroauto zum Beispiel schreiben Sie, könnte man ja sagen, ab 2023 dürfen einfach in Innenstädte nur noch Elektroautos fahren.
Ja, das wäre doch wunderbar. Nicht? Wenn wir jetzt mal, das machen einige Städte in Europa schon eine Weile. Wenn jetzt Berlin, München, Essen, ja, wenn einige Städte mitmachen würden und sagen, komm, bei uns kommen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Innenstadt. So, dann würden die Leute ganz schnell Elektroautos kaufen, da wette ich für.
Und die sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können?
Die hätten dann erstmal ein Problem, in die Innenstadt zu fahren. Die müssen ihren Wagen dann wohl vielleicht auf dem Park- und Wildparkplatz abstellen und mit dem Bus in die Stadt fahren.
Und was mit den mittelständischen Handwerkern, die irgendwo hin müssen und sich auch nicht mal eben einen neuen Elektro-LKW kaufen können?
Naja, also das ist jetzt eine Frage von Zeitmaß, nicht? Also man hat ja zum Beispiel jetzt
2023 auch, haben Sie gesagt.
Wir können jetzt ja beobachten, wie es in Städten wie Stockholm zum Beispiel läuft, die das jetzt beschlossen haben. Es wird dort mit Sicherheit auch so sein, wie es bei uns auch gehandhabt wurde, dass zum Beispiel Handwerksbetriebe Sonderlizenzen bekommen, um weiter in die Stadt fahren zu können. Es geht jetzt nicht darum, dass Betriebe kaputt gemacht werden, sondern dass die Masse der Pendler zum Beispiel, dass sie sich anders mobil verhalten. Am besten ist natürlich überhaupt, wenn man gar nicht erst mit dem Auto in die Stadt fährt. Dazu bekomme ich die Leute auch nur durch strukturelle Veränderungen und nicht durch Appelle.
Das sagt Michael Kopatz. Er hat das Buch geschrieben, Schluss mit der Ökomoral, wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und da ist ebenfalls zu Gast Jens Dirksen und Alexander Repening, er hat das Buch geschrieben, Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Das hat er zusammen mit Luisa Neubauer geschrieben. Ja, Standards und Limits, das ist jetzt so zwei Stichworte gewesen, die gar nicht so explizit bei Ihnen im Buch fallen, aber doch auch eigentlich so einem Kerngedanken Ihres Buches entsprechen. Limits schweben Ihnen zum Beispiel vor beim Thema Fliegen. Wie soll das begrenzt werden?
Aktuell beobachten wir, dass der Flugsektor stark wächst und immer mehr Menschen das Flugzeug verwenden, dass immer mehr Emissionen ausgestoßen werden. Also der Trend zeigt genau in die falsche Richtung, wenn wir über die Klimakrise reden. Wie er begrenzt werden soll, ich würde sagen in einem Umfang, dass wir in Richtung Pariser Klimaziele kommen. Und die Art und Weise wäre, das fand ich tatsächlich bei der Lektüre von Herrn Kopatz' Buch sehr ansprechend zu sagen, zum Beispiel die Anzahl von Starts und Landungen zu begrenzen, das wäre ein Ansatz. Wir sehen in unserem Buch es nicht in dem Sinne als Aufgabe der Politik, konkret zu sagen, wie sie diese Ziele anzugehen haben. Da gibt es, das ist nicht in dem Sinne, glaube ich, unsere Rolle, sondern eher daran zu erinnern, welche Aufgabe die Politik in diesem Umfang gerade hat, in dieser Situation. Und wir sind in einer Krisensituation. So, anders kann man das nicht sagen. Nach 30 Jahren, wo nicht in ausreichendem Maß gehandelt wurde.
Der Teufel steckt dann ja aber trotzdem im Detail. Wenn ich Start und Landungen einfriere auf einem bestimmten Niveau oder sogar absenke, dann heißt das, dass nicht mehr jeder so fliegen kann, wie er will. Herr Repening, wie wird denn dann entschieden, wer in den Flieger darf? Wird dann durchgezählt, Abzählreime, zugelost? Was passiert denn dann? Oder dann doch der Meistbietende? Die Armen können nicht mehr fliegen.
Also wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Frage, inwiefern die Klimakrise auch eine Gerechtigkeitskrise ist. Und die Frage von Umverteilung muss immer mitdiskutiert werden, wenn wir über Steuern sprechen, wenn wir über Maßnahmen und Begrenzungen sprechen. Und natürlich sind Maßnahmen, die jetzt einfach das Fliegen teurer machen zum Beispiel, treffen in erster Linie diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Woran wir uns aber trotzdem erinnern müssen, ist, wir müssen die natürlichen Lebensgrundlagen dieses Planeten schützen. Dann, wenn wir einen zerstörten Planeten den Generationen nach uns hinterlassen, dann müssen wir ganz andere Diskussionen führen. Und das ist sozusagen der Rahmen, der uns gerade gesteckt ist. Und insofern würde ich sagen, ja, es muss immer auch mitgedacht werden, was das für Konsequenzen für Menschen mit geringerem Einkommen hat. Und deswegen muss es immer als Frage von Gerechtigkeit, von Umverteilung auch mitdiskutiert werden.
Bleibt mir noch bei diesem konkreten Beispiel des Fliegens. Ja. Da meine ich mich zu erinnern, dass bei Ihnen steht, es müsste die Flugmeilen pro Person gedeckelt werden. Meinen Sie damit, dass wirklich einfach jeder ein Kontingent zugeteilt bekommt? Jeder Bürger darf gleich viel fliegen und wenn er die Meilen benutzt, dann benutzt er sie und wenn er sie nicht benutzt, dann weiß nicht, kann er sie verkaufen oder was? Oder?
Ja, also wir beziehen uns da auf eine Quelle, wo verschiedene Modelle diskutiert werden, wie man das in ausreichendem Maße begrenzen kann. Und das ist ein Vorschlag zu sagen, man könnte, wenn man es jetzt aus einer Perspektive von Gerechtigkeit betrachtet, Meilen pro Kopf zuteilen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die diese gar nicht einlösen und andere, die aus welchen Gründen auch immer nicht ganz aufs Fliegen verzichten können. Und dann müsste man sozusagen da die Möglichkeit des Ausgleichs oder des Handels oder des Austauschs.
Es wäre dann ja doch sowas Ähnliches wie das Zertifikatehandel, ne? Bei den Emissionen.
Es könnte so ein Modell sein. Man könnte auch einfach deckeln und sagen, es darf einfach eine bestimmte Menge an Flugmeilen nicht überschritten werden. Aber uns geht es weniger darum, zu sagen, das muss passieren, sondern sozusagen aufzuzeigen, welche Lösungsansätze schon auch diskutiert werden und stark auf eine Haltung hinzuweisen, mit der wir dieses Problem angehen müssen.
Damit wir ein bisschen besser verstehen konkret, was das denn heißt, was Sie so fordern, würde ich jetzt auch gerne von Ihnen, Herrn Kuppertz, wissen, wie Sie dieses Problem lösen wollen würden mit dem Flügedeckeln.
Wenn ich jetzt persönliche Budgets zuschreibe und tatsächlich dann einen Handel anbiete, das ist wieder super kompliziert. Was ich vorschlage, ist ja erschreckend einfach. Ich wünsche mir von der Bundesregierung nur, dass sie nichts tut. Dass sie bitte einfach nichts tut. Ich möchte, dass keine weitere Startbahn gebaut wird, zum Beispiel in München, dass in Frankfurt kein weiterer Terminal gebaut wird, dass die Provinzflughäfen nicht mehr künstlich beatmet werden.
Berlin ist da sehr fortschrittlich, ne?
Zum Beispiel, ja. Die setzen das Limit super um. Noch, weil dann gibt es ja bald zwei Flughäfen. Das ist das eine. Und ich wünsche mir von der Flugsicherungsbehörde, dass sie keine weiteren Slots für Start und Landung vergibt. Und dann wäre mein Vorschlag, den Flugverkehr auf dem gegenwärtigen Niveau zu begrenzen, wäre automatisch umgesetzt. Also einfacher geht es nicht. Das ist ja das Faszinierende. Warum redet man nicht davon?
Jetzt kommen wir zu der Verteilung. Wer darf denn dann noch in den Flieger?
Jetzt haben Sie gesagt, dann wird Fliegen ja teurer. Das ist ja gar nicht gesagt. Das würde nur teurer werden, wenn die Nachfrage steigt. Die Nachfrage ist aber nur gestiegen, weil Fliegen so billig wurde. Jetzt legen wir einen Deckel drauf. Das heißt, der Flugverkehr expandiert nicht. Dass jetzt die Preise steigen, ich sag mal, das können wir vom Wuppertal-Institut gerne mal beforschen. Gesagt ist das noch nicht.
Diese Standards und Limits, das deklinieren Sie durch verschiedene Bereiche durch. Beim Fliegen, beim Konsum, beim Essen, beim Wohnen, beim Verkehr, ganz grundsätzlich an vielen Stellen. Und manchmal zaubern Sie dann so Beispiele aus dem Hut, wo es irgendwo anders auf der Welt schon ganz fantastisch klappt. Zum Beispiel mit den Elektroautos oder gar keinen Autos im Stadtstaat Singapur.
Die haben einen Deckel festgelegt für die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge. Das bräuchten wir in Deutschland auch. Tatsächlich, wir haben jetzt 7 Millionen zusätzliche Autos in den letzten 15 Jahren auf der Straße stehen. Ja, es passiert genau das Gegenteil von dem, was proklamiert wird und was auch die Selbstimagination unserer Republik ist. Wir denken ja, die jungen Leute wollen kein eigenes Auto mehr. Und es boomt Carsharing, deswegen gibt es immer weniger Autos. Aber das Gegenteil passiert. So im Prinzip müsste man da auch einen Deckel drauflegen.
Aber drastische Folgen. Also Sie schreiben, eine Autozulassung in Singapur würde zwischen 30.000 und 60.000 Euro kosten.
Ja, da ist einfach eine extrem hohe Abgabe darauf. Hier könnte man einfach sagen, dass die Zahl der Pkw nicht wachsen dürfte. Und dann müsste man sich überlegen, ob man durch Überlosverfahren und so weiter, Unterschied zwischen Land und Stadt. Das ist jetzt ein Vorschlag, der, sag mal, so aus der Hüfte ist. Den müsste man über Studien und so weiter genauer darstellen, wie man das umsetzen müsste. Bloß da ist erstmal die Idee von einem Deckel.
Aber Beispiel, das Sie vorschlagen oder als Sie als Vorbild nennen, das ist zum Beispiel das Plastiktütenverbot in Ruanda.
Ja, das ist ganz süß, ne?
Ja. Naja, ich finde Ruanda eigentlich gar nicht süß und da habe ich mich schon auch gefragt, Sie haben da so ein paar...
Also dass man Standards definiert.
Aber Sie haben da so ein paar Beispiele, wo ich bedenke, das fällt doch auf, dass die aus Ländern stammen, wo nicht so richtig viel Demokratie herrscht.
Na, nehmen wir mal einen anderen Standard, den ich mir wünsche. Die ganzen Wegwerfplastikflaschen, die bei in den Discountern da, die dann gequetscht werden, die würde ich alle abschaffen. Da würde die Mehrweg wiederbefüllbare Flasche würde zum Standard werden. Dafür braucht es einen politischen Beschluss. Und dann würde endlich das geschehen, wovon alle sagen, dass es das Richtige ist, nämlich Mehrweg.
Ja, ich bin noch bei dem Gedanken, dass viele dieser Dinge, die Sie als Beispiele vorschlagen, in Staaten entschieden werden, wo die Bürger nicht mitreden dürfen. Haben wir ein Problem mit der Demokratie versus Klimaschutz?
Wir haben ja auch Standards. Wir haben zum Beispiel einen Standard dafür EU-weit, wie lange Tiere transportiert werden dürfen. Der liegt jetzt gerade bei 29 Stunden. Ich fordere ja nichts Unmögliches. Ich will aus diesen 29, also ein Gesetz, was es schon gibt oder eine Verordnung, da mache ich jetzt eine 16 draus. So, und in 8 Jahren oder 5 Jahren mache ich daraus eine 8. Und dann bin ich systemisch schon ein ganzes Stück näher wieder an regionaler Wertschöpfung, an regionalen Produktionsbedingungen, zum Beispiel für die Tierhaltung. Abgesehen davon, dass es für die Tiere natürlich auch einfach viel besser wäre. Und wie gesagt, das ist ein Gesetz. Und wir hatten zum Beispiel ein Gesetz für Flächenbindung, ja, das den Eintrag von Gülle daran gebunden hat, wie viele Grundstücke und Flächen die Landwirte hatten. Hat man abgeschafft, damit die Landwirtschaft expansiv wachsen kann. Ja, also das sind ja keine Unmöglichkeiten, die ich hier
präsentiere. Könnten Sie mit dem Zeithorizont leben? Herr Kuppertz spricht immer jetzt von und in ein paar Jahren die Hälfte und dann nochmal. Ich habe bei der Lektüre Ihres Buchs den Eindruck gewonnen, es ist Ihnen doch etwas dringender und Sie möchten mehr Dinge sofort.
Ich hätte es auch gern schneller.
Ja, also Sie haben vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, dass deswegen sprechen wir von der Krise, dass die Notwendigkeit struktureller Änderungen sich angestaut hat, so angewachsen ist, dass eben sozusagen ein Reformismus, der sozusagen Schritt für Schritt die Reduktionen einleitet, die wir brauchen, einfach bei weitem nicht ausreicht. Und da kann man sagen, okay, wenn wir die Emissionen vor 20 Jahren angefangen hätten zu reduzieren, dann hätten 4% im Jahr gereicht. Jetzt mittlerweile muss die Kurve, wenn man sich die vom Weltklimarat oder die anderen Studien anguckt, wie schnell die sinken muss. Und mit jedem Jahr und jedem Monat, den wir warten, wird die Kurve steiler und es wird einfach unrealistisch, jeden Tag im Grunde, den wir warten, diese Ziele annähernd zu erreichen. Im Moment steuern wir auf eine 2,7 bis 3 Grad Welt zu und das ist ein apokalyptisches Ausmaß, auf das wir zustimmen. Und das ist tatsächlich auch das, was wir versuchen deutlich zu machen. Und das wird dann eben auch schnell als Polemik aufgefasst, wie dringend und wie groß das Problem tatsächlich gerade ist. Und das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass es in vielen Entscheidungsfunktionen, in vielen politischen Kreisen einfach noch nicht angekommen ist. Also wirklich nicht angekommen ist.
Ich habe jetzt gerade ein bisschen böse Herrn Kuppertz in die Richtung gefragt, ob denn die ganzen Pläne, die er da hat, vielleicht einfach in nicht-demokratischen Ländern leichter umzusetzen sind. Bei Ihnen taucht auch diese Frage auf, wo Sie selber fragen, ja, Stichwort Gerechtigkeit, das Problem, wer darf denn eigentlich mitreden, wer darf da eigentlich entscheiden, wer kann sich da wie gut vorbereiten, sich da wie gut absichern? Was für Sorgen machen Sie sich da?
Die Klimakrise ist zutiefst ungerecht, weil die Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am meisten darunter zu leiden haben. Also vor allen Dingen jetzt schon viele Menschen im globalen Süden, innerhalb unserer Gesellschaft diejenigen, die weniger Möglichkeiten haben, mit einem finanziellen Budget ihr Verhalten irgendwie anzupassen, wenn dann die Folgen sichtbar sind. Und ich meine, es wird schnell darüber gesprochen, dass wenn die Klimakrise etwas in der Zukunft ist oder an anderen Orten, aber nach den Hitzesommern spätestens und den massiven Ernteausfällen in großen Teilen auch von Deutschland ist hoffentlich auch mehr angekommen, dass es tatsächlich auch um etwas geht, was hier und jetzt passiert. Die Menschen sind stärker davon betroffen, die sich weniger dagegen wehren können.
Sie schreiben auch, dass, wenn nicht alle mitreden können, dass das durchaus Gefahren hat für gesellschaftliche Akzeptanz sowohl der Regierung als auch überhaupt des demokratischen Systems. Da, wenn ich Sie wieder böse vergleichen darf, klingen Sie eigentlich wieder wie Frau Merkel, wenn die bremst und sagt nochmal nicht so schnell, es müssen ja alle mitreden.
Ich vermute, dass Sie auf die Gelbwesten, die wir als Beispiel anführen, auch
die tauchen dann auf, ja.
Weil wir führen das als ein Beispiel an, wo deutlich wird, wenn man tatsächlich die notwendigen Reformen finanzieren möchte, auf Kosten derjenigen, die jetzt schon mit ihrem Einkommen und ihrer Lebenssituation zu kämpfen haben, dann gefährden wir die demokratischen Institutionen, dann gefährden wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deswegen habe ich eben davon gesprochen, dass es immer zusammen mit der Frage von Umverteilung und von Gerechtigkeit diskutiert werden muss, wie dieser Wandel gerecht gestaltet werden kann.
Und deswegen eben nicht eine pauschale CO2-Steuer zum Beispiel, weil die Ärmsten am proportional stärksten treffen würde, sondern was stattdessen? Was schwebt Ihnen an Umverteilung vor, um die Klimakrisenbekämpfung bezahlen zu können?
Eine CO2-Steuer kann sicherlich Teil einer Lösung sein. Mhm. Dann muss aber natürlich darüber gesprochen werden, wie diejenigen, die davon am stärksten betroffen sind, entlastet werden können. Wir sprechen auch davon, dass die Vermögenssteuer wieder diskutiert werden sollte. Dieser riesige strukturelle Wandel, den wir angehen müssen, der muss finanziert werden. Und diejenigen, die am stärksten dazu beitragen und die am meisten dazu beitragen können, diese Krise anzugehen, sollten auch am stärksten in die Pflicht genommen werden. Das ist sicherlich eine weitere Dimension, die wir da berücksichtigen sollten.
Ich finde sehr schön in Ihrem Buch einen Vergleich, den Sie, glaube ich, auch nur zitieren, aber der sehr schlagend ist, nämlich den Vergleich mit der Abschaffung der Sklaverei und wie damals das britische Parlament argumentiert, beziehungsweise wie eben nicht argumentiert hat. Können Sie das mal skizzieren?
Wir vergleichen es gerne mit der Abschaffung der Sklaverei, weil dort eben beschlossen wurde, etwas aufzuhören, weil es falsch war.
Also, aus moralischen Gründen.
Genau. Deswegen habe ich gesagt, ich würde da gerne darüber diskutieren. Das war eine genuin moralische Entscheidung, dass die Mehrheit im britischen Parlament damals gesagt hat, es ist falsch, Menschen auszubeuten. Deswegen verbieten wir es. Deswegen hören wir auf damit. Und das ging mit wirtschaftlichen Nachteilen einher. Das British Empire war zu dem Zeitpunkt der sozusagen Weltmarktführer im Sklavenhandel. So muss man das sagen. Und trotzdem haben sie diese Entscheidung getroffen. Und wir entlehnen das eben von Louise Tremel, die dazu forscht und das sozusagen sich anguckt, wie genau das vonstatten gegangen ist. Und die eben auch sagt, ja, auch jetzt sind wir in einer Situation der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, von unseren Lebensgrundlagen. Und das ist falsch, das ist moralisch falsch und wir müssen damit aufhören.
Und was ist damals nicht gesagt worden? Ein nationaler Alleingang bringt nichts?
Ach so, ja, genau. Also, ja, genau. Ein nationaler Alleingang bringt nichts oder die Bedingungen für die Sklaven in anderen Regionen sind ja noch viel schlechter oder wir müssen ein bisschen die Standards vielleicht anheben.
Aus diesem Gedanken im Gebäude stammt auch der Begriff der freiwilligen Selbstdeprivilegierung, also sich selber herabzustufen im Namen des großen Ganzen. Wobei das mit der Freiwilligkeit, merken wir ja schon, so ein bisschen schwierig ist. Wie kriegen wir das in den Griff, dass das trotzdem passiert? Freiwillig, unfreiwillig.
Ja, der Begriff der Freiwilligkeit ist da ein bisschen irreführend, weil auch am Beispiel der Sklaverei ist ja ein Entschluss von Menschen, die selber ihre Privilegien aufgegeben haben oder ein Teil ihrer Privilegien. Die ganze Gesellschaft hat davon profitiert, dass sie andere Menschen ausgebeutet haben. Und es war eine freiwillige Entscheidung, sie wurden nicht dazu gezwungen, deswegen freiwillig, des Parlaments, diese Privilegien einzuschränken. Deswegen nehmen wir diesen Aspekt der freiwilligen Selbstdeprivilegierung auf und sagen, wir...
Aber danach war es Gesetz und dann war es eben nicht mehr freiwillig. Das ist der Clou, ne?
Genau, es war eine Entscheidung, die nicht unter Zwang zustande gekommen ist, weil eben in der Situation trotz der Sklavenaufstände und einiger Ausnahmen wie in Haiti die Menschen nicht in der Lage waren, die Sklavinnen und Sklaven nicht in der Lage waren, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Und auch jetzt haben wir es damit zu tun, die zukünftigen Generationen, die Umwelt, sie haben keine politische Stimme in unserem System.
Herr Kuppertz, Sie sind, wie gesagt, als Grüner im Stadtrat von Osnabrück kennen, also so ein bisschen die Politikerluft. Wie könnte man den Bundestag dazu bringen, so ein grundsätzliches Ding zu verabschieden, freiwillig, dass wir uns freiwillig zwingen, mehr Klimaschutz zu machen?
Es geht halt nicht schnell, aber was enorm viel bringt, das merke ich auch kommunalpolitisch, ist Druck von der Straße. Nicht? Und wenn die Bürger sich zur Wehr setzen und sagen oder für etwas kämpfen und nicht nur, weil in ihrem Hintergarten etwas passiert. Also ich merke das ja, die Leute beißen vor Wut ins Tischbein, wenn man einen Parkplatz abbauen will. Ja, wenn ich da 5 Parkplätze abbaue und da einen Fahrradweg anlegen will, dann werden die Leute richtig wütend. Ja? Damit muss ich politisch auch klarkommen und den Mut haben, das ziehe ich jetzt durch. Da sind jetzt vielleicht 10 Anwohner, die sagen, ich will den Parkplatz erhalten. Und dann muss ich politisch sagen, okay, wir wollen hier aber den Fahrradweg schaffen für das Gemeinwohl. Da fahren tausende Radfahrer jeden Tag lang. Dafür machen wir jetzt hier einen sicheren und breiten Radweg. Und dafür muss dieser Parkstreifen jetzt verschwinden. Ja, haben wir ganze Häuserreihen abgerissen, um Straßen zu bauen. Da hat man auch gesagt, das machen wir fürs Gemeinwohl. Das brauchen wir zum Beispiel jetzt auch beim Parkplatzrückbau, für die Umgestaltung der Städte. Und das ist politisch eine ganz heiße Kiste. Und dafür brauchen wir den Druck von den Menschen, die zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren. Die dürfen halt nicht passiv einfach da sitzen und sagen, ja, mal gucken, was jetzt passiert, sondern was könnten die zum Beispiel machen? In vielen Städten, in Essen bestimmt auch, gibt es eine Critical Mass, also eine Fahrraddemo. Ja, einmal im Monat zu zeigen, wir haben eine Stimme hier in der Stadt und wir wollen, dass unsere Stadt sicherer wird für Fahrradfahrerinnen.
Das heißt, nicht nur alleine individuell entscheiden, ich fahre Fahrrad, weil ich kann eben nicht dafür sorgen, ganz alleine, dass große Fahrradwege entstehen. Das meinen Sie ja, glaube ich, auch, Herr Repening, wenn Sie am Ende, einer der Punkte, die Sie vorschlagen, ist, organisiert euch. Das klingt so simpel. Was heißt das denn? Klingt auch so einfach wie die ganzen Sachen, die Herr Kopert sagt.
Der ursprüngliche Titel des Buchs oder der Arbeitstitel war Organisiert euch. Und das war zu einem Zeitpunkt, bevor die massenhafte Mobilisierung von Fridays for Future stattgefunden hat. Und unsere Erkenntnis ist auch, dass eben die großen Errungenschaften, auf die wir uns beziehen gesellschaftlich, dass die durch massenhaften Druck von der Straße, durch Mobilisierung, auch durch Aktionen zivilen Ungehorsams erstritten wurden und erkämpft wurden von den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Und deswegen sagen wir oder sind wir überzeugt davon, auch aus der Erfahrung der letzten 10 Monate der Mobilisierung, dass es die Organisierung braucht, weil die Politik reaktiv ist in unserem politischen System, auf Druck von der Straße reagiert, auf eine organisierte Zivilgesellschaft. Und das ist die Voraussetzung, auch um den Druck aufrechtzuerhalten. Und ich meine, selbst nach 10 Monaten, 9 Monaten Fridays for Future und anderen Formen der Mobilisierung ist so ein Klimapaketchen dabei rausgekommen. Und auch da ist jetzt sozusagen die weitere Organisierung gefordert, um den Druck aufrechtzuerhalten, weil es einfach bei Weitem noch nicht reicht.
Mit diesem Organisiert euch sind wir ja auch so bei dieser Diskrepanz eben zwischen in der Gruppe etwas tun oder individuell nicht so richtig viel erreichen können. Herr Kopertz, der hat das Beispiel von einem Freund in seinem Buch, der sehr, sehr gerne, sehr, sehr schnell auf der Autobahn fährt, aber für Tempo 130 auf der Autobahn kämpft. Herr Kopertz, Sie behaupten, das sei überhaupt nicht schizophren.
Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Er hat ein Problem damit, das Richtige zu tun, weil es ihm unangenehm ist, ständig überholt zu werden. Aber wenn alle anderen mitmachen, ist das für ihn okay. Und das ist auch der Slogan von der Öko-Routine. I will if you will. Wenn du mitmachst, mache ich auch mit. Vieles fühlt sich für uns viel besser an, wenn ich damit nicht alleine bin. Ja, wenn ich in einem Wohnquartier lebe, wo alle kein eigenes Auto haben und Carsharing mitmachen, fühlt sich das für mich ganz anders an. Ja, der Resonanzraum verändert sich dadurch. Und selbst wenn ich an einer Demo teilnehme, habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine. Das fühlt sich ganz gut an. Und darauf zielt das dann ab.
Herr Repening, in diesem Zusammenhang mit diesem Organisieren, um tatsächlich was zu bewegen, da fällt bei Ihnen eine Zahl. 3,5%. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir beziehen uns auf Erika Chenoweth, die Bewegungsforscherin ist und die erforscht hat, dass einmal gewaltfreie Bewegungen erfolgreicher sind als welche, die mit Mitteln der Gewalt vorgehen. Das ist die erste Erkenntnis. Und die zweite ist
eine gute Nachricht, ja.
Ja, und die zweite ist, dass diese Bewegungen immer dann erfolgreich waren, wenn mindestens 3,5% der Bevölkerung für dieses Anliegen mobilisiert wurden.
3,5, das klingt so wenig.
Ja, ich meine, in Deutschland würden wir von 2,87 Millionen, von knapp 3 Millionen Menschen sprechen. Das ist wiederum nicht so wenig. Wir waren im September 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße. Wenn wir das sozusagen nochmal verdoppeln, dann wären wir an diesem Punkt. Es ist natürlich kein sozusagen Automatismus, aber es ist eben sozusagen aus der historischen Forschung eine Erkenntnis, dass das ein kritischer Moment sein könnte, wenn wir es schaffen, diese breite Masse zu mobilisieren für dieses Anliegen.
Also sich einmischen, demonstrieren. Herr Kopertz, noch so ein ulkiges Beispiel aus Ihrem Buch von einem Freund, der eine Wochenendbeziehung in Spanien hat und deswegen ständig fliegt. Und dem bieten Sie dann so eine Art moralischen Ablasshandel vor, wie ich finde. Was soll der machen?
Ja, ich habe ihm gesagt, du kannst bei Atmosphäre kompensieren, aber das reicht nicht aus. Er möge doch bitte regelmäßig jetzt nach Frankfurt fahren und dort die Demonstranten unterstützen. Die demonstrieren
gegen den Flughafen.
Ja, da wird ja der weitere Terminal gebaut und die Menschen, die dann im Raum Frankfurt leben, die sind dadurch extrem belastet. Und da gibt es eine Montagsdemonstration, ich glaube am Terminal 1 oder so, wo die sich regelmäßig, wo die demonstrieren und die brauchen Unterstützung, damit sie nicht allein sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass jeder Zweite, der Fluggast, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr zur Demo gehen würde, das würde bestimmt viel bringen politisch.
Sie haben viele solche hübschen Beispiele in Ihrem Buch drin und bei mir hat das ein bisschen ausgelöst, dass ich das Buch gelesen habe und gedacht habe, oh, puh, da muss ich ja nur gelegentlich mal dieses und jenes. Den Effekt haben Sie aber nicht gewollt, oder?
Nein, also ich will schon, dass Sie politischer werden. Also ich möchte, dass die Leute ihr Konsumverhalten nicht mit Politikgestaltung verwechseln, sondern ich sage, politischer Protest ist wichtiger als privater Konsumverzicht. Das heißt, ich möchte, dass wir politischer denken. Also das, was Friday for Future macht, genau das finde ich, das ist das, was wir denken und tun sollten. Im Übrigen sind das ja viele kleine Geschichten, das sind ja Kurzgeschichten, die sollen ja auch so gefällig sein. Das Konzept ist ja das andere Buch mit der Ökoroutine, darauf beziehe ich mich immer, weil das kommt ja manches so ein bisschen lapidar daher, haben Sie jetzt auch so angedeutet. Alles ist, muss ich aber sagen, ist hier wissenschaftsbasiert. Ich sage da eigentlich nichts, wovon die Kollegen sagen würden, das ist Quatsch. Das, auch wenn ich so zum Beispiel sage, keine neuen Straßen bauen, das klingt radikal, aber das ist das Mindeste, was wir tun müssten, ja, wenn wir uns selbst ernst nehmen.
Ökoroutine, weil Sie es jetzt schon ein paar Mal genannt haben, heißt, die Sachen fallen mir plötzlich leichter und werden von mehr Menschen gemacht, wenn sie...
Nein, heißt Verhältnisse ändern Verhalten, Strukturen ändern Verhalten. Busspuren ja, zum Beispiel, es muss sich besser an, also wenn der Bus schneller an der Stadt ist als das Auto, dann fühlt es sich besser an, das Richtige zu tun. Darum geht es, Strukturen zu verändern, dass wir das Richtige tun, ohne moralisch darüber entscheiden zu müssen täglich. Aber dass die Strukturen sich zu verändern, das ist unsere Aufgabe, dass wir Politik ermuntern, genau diese Entscheidung zu fassen.
Normalerweise würde man ja am Ende einer solchen Runde dann immer fragen, so und jetzt können Sie mir noch was sagen, was wir alle einzeln ab morgen besser machen können. Ich habe aber den Eindruck, dass Sie mir dann beide eine Ohrfeige geben.
Nein, das hat er doch gerade gesagt, auf die Straße gehen.
Auf die Straße gehen. Ich tue es trotzdem auch auf die Gefallen, dass Sie genau das jetzt nochmal sagen. Herr Kopatz, Michael Kopatz hat das Buch geschrieben, Schluss mit der Ökomoral, wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken. Was ist Ihr Schlusstipp, was ab morgen tun?
Also mein Schlusstipp ist, am 18. Januar ist die Demonstration in Hannover, wir haben es satt. Ich lade alle herzlich ein, daran teilzunehmen. Diesen Januar waren 40.000 Menschen da, ich war dabei, das fühlt sich gut an. Kommt jetzt am 18. Januar auch nach Berlin und sagt, wir haben es satt. Also gegen die Zustände der Agrarindustrie für bessere Lebensmittel zu demonstrieren. Was kann man selber machen? Ja, fahrt Fahrrad, hör auf, esst weniger Fleisch, hört auf zu fliegen. Kann man alles machen, schafft er doch nicht.
Alexander Repending ist ebenfalls zu Gast hier in der Lesart. Er hat zusammen mit Luisa Neubauer das Buch geschrieben, Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Jetzt sagen Sie bitte nicht am Freitag demonstrieren gehen. Was ist Ihr Schlusstipp? Doch, Sie wollen genau das sagen, ne? Was ist Ihr Schlusstipp?
Ich würde natürlich sagen, oder ich sage natürlich, am Freitag demonstrieren gehen. Es wird schnell so getan, als wenn das eine Jugendbewegung ist und auch bleiben sollte. Wir müssen alle dafür einstehen, sichtbar öffentlich einstehen. Mein Plädoyer ist vor allen Dingen, tut euch zusammen, macht es nicht mit euch alleine aus und schaut, dass in dem Umfeld, wo ich tätig bin, ich versuche einen Unterschied zu machen. Ich habe viele Geschichten jetzt gehört von Menschen, die sich haben davon berühren lassen, von dieser Krisensituation und gesagt haben, was kann ich in meinem Umfeld dafür tun und zwar nicht alleine in meinem Konsumverhalten, sondern indem ich in dem Umfeld, in dem ich arbeite, in meinem familiären Umfeld und meinem politischen Umfeld als Bürgerin, als Bürger, mich mit anderen zusammentue und sichtbar dafür einstehe.
Ebenfalls zu Gast Jens Dirksen, er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist unser Medienpartner hier für die Leseart vom Deutschlandfunk Kultur, genauso wie Essener Schauspiel und die Buchhandlung Proust. Was machen Sie ab morgen anders?
Ich habe neulich mal in unserer Zeitung was von landwirtschaftlichen Brunnenvergiftern geschrieben, weil auch bei mir zu Hause die Nitratwerte im Grundwasser horrende sind. Und ich habe mir fest vorgenommen, bin aber bis jetzt nicht dazu gekommen, das mache ich wirklich morgen, versprochen, Ehrensache. Ich kriege raus, ob es wirklich so ist, dass die einzigen, die die Bauern beim Gülleausbringen kontrollieren, die Bauern selbst sind. Wenn das so ist, schreibe ich das auch in die Zeitung.
Ich danke Ihnen dreien, dass Sie uns hier besucht haben in der Lesart. Ich danke Ihnen, dass Sie hier im Theater bei uns sind. Ich danke Ihnen, ob Sie uns am Podcast zuhören oder am Radio, egal wo. Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.